Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das Jazzgespräch.
Schweigen im Walde.
Ding Dong. So, 3, 2, 1, Start. Frohe Weihnachten und willkommen zu unserem Jazzgespräch Spezial unter dem Christbaum. Frohe Weihnachten, Dieter.
Frohe Weihnachten, lieber Stefan, wünsche ich dir auch und auch allen da draußen. Ich hoffe, ihr hattet ein braves Christkind.
Wie war denn dein Weihnachtsfest gestern?
Oh ja, der kann schon nicht mehr. Diese Fake-Geschichten. Im Internet ist alles fake. Mein Weihnachtsfest war wunderschön. Es war ein Traum.
Super, ja. Das freut mich. Also wir haben den 25. Dezember, wir haben gestern unsere Geschenke ausgepackt. Wir haben jetzt wieder was unter den Christbaum gelegt, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, Dieter. Weißt du noch, was du letztes Jahr von mir bekommen hast?
Korrigiere mich, kann es sein, dass du mir die Jamie Branch unter den Christbaum gelegt hast?
Das ist richtig.
Ja, das ist nämlich sehr spannend, dazu später mehr.
Hast du dich an mehrere Sachen erinnern oder nur an die Jamie Branch?
Lass mich nachdenken, es war die Jamie Branch, dann war es irgendwie so eine Jazzrock-Geschichte von einem Keyboarder oder einem Gitarristen, ich glaube Gitarrist war es, den ich mir zwar nicht gemerkt habe, aber der durchaus, wie soll ich sagen, eine eingängige Platte gemacht hat und ich schätze sie bis heute.
Ich helfe auf die Sprünge, ich glaube, es war kein Gitarrist, aber es war Shabaka Hutchins und die Band hat geheißen Shabaka and the Ancestors. Und Nummer 3 war die Brandy Younger, ihres Zeichens Harfenistin. Und dann gab es noch ein Album gemeinsam mit ihrem Ehemann, das ist im Lockdown aufgenommen worden. Der ist Bassist. Aber dazu auch später, weil wir spannen heute ja wirklich den Bogen zurück und können viele den Kreis schließen heute wieder.
Na, warte eine Sekunde, Moment.
Ich bin eh noch nicht. Ich frage dich jetzt, was du mir geschenkt hast.
Na, Moment. Leute, kriegt ihr das mit? Der dreht den Bogen auf eine ganz üble Art und Weise. Zuerst muss ich mich erinnern, was er mir geschenkt hat. Also, du bist, das wirst jetzt schön du.
Es ist für mich insofern extrem einfach, weil ich habe die Playlist vom letzten Jahr von mir.
Los, schieß los, Stefan. Ich fürchte nämlich, ich krieg's immer zusammen.
Also, da war mal ein gewisser Enrico Intra mit Jason Fabrica.
Ja.
Ja, unser italienischer, ich glaube, Trompeter war das. Mhm. Und dann hatten wir das Ralf Modwurf Orchester. Ich weiß nicht, sind das Österreicher oder Deutsche?
Österreicher, ja.
Mhm. Österreicher. Und dann hatten wir Fabian Rucker 5 oder 5. Mhm. Auch von dir.
Wie hat es dir denn gefallen? Gib noch eine kurze Bewertung ab.
Na, das kann mich nicht mehr erinnern, das ist ein Jahr her. Reden wir lieber über das, was wir uns gestern unter den Weihnachtsbaum gelegt haben, nicht mehr über das vom letzten Jahr. Es war dann noch ein Album dabei, ich weiß aber nicht, ob das ein Christmas-Geschenk war oder ob das einfach so zum Spaß dabei war, nämlich das Wynton Marsalis Weihnachtsalbum Crescent City Christmas Card.
Also dazu möchte ich vielleicht doch was sagen, nämlich ich bin mir relativ sicher, dass es bei dir zwar nicht unterm Christbaum verstaubt ist, aber spätestens dann in deiner reichhaltigen Plattensammlung irgendwo in einem Fachel verstaubt. Und das ist wirklich schade, weil ich ziehe es regelmäßig jedes Jahr, oder jedes zweite Jahr wieder raus. Ich halte es für zeitlos originelle Weihnachtsmusik und bis heute, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht kommen wir dann noch zu einer Weihnachtsplatte mit Weihnachtsmusik heute, aber das ist diejenige, die bis heute für mich die gültigste Weihnachtsmusik im Jazzbereich ist.
Ja, ich habe ja letztes Jahr von mir gegeben, dass ich mit Weihnachtsliedern nicht so viel anfangen kann. ich glaube, dabei ist es auch geblieben und deswegen habe ich heuer auch eine Weihnachtsplatte ausgesucht. Das ist jetzt paradox. Und zwar, das habe ich da auch geschickt, aber das war nicht unter den Christbaum. Das ist etwas, wo ich mir gedacht habe, da können wir ja unsere Sendung damit starten, beziehungsweise unsere Playlist damit starten. Und weil ich ja einen besonderen Bezug dazu habe. Kennst du das Weihnachtslied »Es wird schon gleich dumper«?
Das ist einer meiner Lieblingsweihnachtslieder. Ich singe es mit meiner Familie jedes Jahr.
Dann kennst du es wirklich?
Ja, selbstverständlich. Das ist kein Schmäh. Ich singe es mit meiner Familie wirklich jedes Jahr und das ist zweistimmig.
Interessant, weil ich dachte, es ist ein oberösterreichisches Lied mit oberösterreichischem Dialekt und das haben wir im Chor gesungen in der Schule. Und mein damaliger Hauptschuldirektor, der war ja auch Chorleiter und hat dieses Lied irgendwie mir näher gebracht. Also nicht, dass ich ein großer Fan bin, aber es gibt da eine Jazz-Rausch-Big-Band, frage nicht, wo die herkommen, aus Deutschland wahrscheinlich, und die haben das auch eingespielt jetzt gerade. Es wird schon gleich dumper. Hast du es gehört?
Also ich habe reingehört und du wirst lachen. Meine anfängliche Skepsis nach dem Motto, oh Gott, schon wieder Weihnachtsplatten, sozusagen quasi so auf die lustige. Da gibt es ja massenhaft Dinge, die in den letzten Jahren produziert wurden, auch im deutschsprachigen Raum, also speziell auch in Österreich, gibt es ein paar sehr, sehr großartige Jazzbands, die sich darin regelmäßig versuchen, um den Wolfgang Puschnick herum, eine Formation beispielsweise. Also ich muss sagen, ich bin da eher satt bei diesen Dingen und hör hinein. Und jetzt kommt auch noch dazu, dass das Ganze eigentlich, wie soll ich sagen, durchaus Mainstream Big Band Jazz ist, aber es ist einfach leiwand. Es ist wirklich gut gemachter Mainstream Big Band Jazz. Also hat mir gefallen. Ich glaube, ich werde da noch näher reinhören.
Naja, es gibt auch eine aktuelle Platte von dieser Jazz-Rausch Big Band, die nicht Weihnachtslieder beinhaltet. Frag mich nicht, wie sie heißt. Ich kann da dann noch schon. Ja, die ist auch gerade rausgekommen. Das ist auch Mainstream Big Bang. Big Band.
Big Band Jazz. Na, es wäre interessant, wie die klingen, wenn sie sozusagen Mainstream Big Band Jazz machen, ob das dann langweilig wird und ob die Originalität, die ich da empfunden habe, daher kommt, dass sie Weihnachtslieder verjazzen. Muss man sich anhören. Aber du, ich habe damit sogar kokettiert. Sie liegt bei mir im Bestellkorb drinnen. Ich habe damit kokettiert, sie mir als Platte zuzulegen jetzt für Weihnachten.
Gut. Also ich habe jetzt gerade die Liste von mir, die heuer erschienen ist, das Album heißt Emergenz. Im letzten Jahr ist Techne erschienen, im Jahr davor, also 2019 schon, Still, das dürfte auch eine Weihnachtsplatte sein von der Jazz Rush Big Band, schauen wir mal. Doch, das beginnt mit Leise rieselt der Schnee.
Originell.
Und 2018 gab es die erste Platte, die heißt Dancing Wittgenstein. Und alle sind auf dem Act-Label erschienen.
Gut, da muss man vielleicht jetzt auch noch ergänzend dazu sagen, wenn ich an die, wie soll ich sagen, die gewerbsmäßigen Big Bands aus dem deutschsprachigen Raum und jetzt wiederum eigentlich, ich kenne da vor allem Deutschland und Österreich, Schweiz nicht zu kennen, ist sicher auch ein Fehler, weil da haben die sicher auch großartige Big Bands. Wenn ich dann an die ORF Big Band denke oder die, ich glaube, die WDR Big Band oder von einem anderen der größeren deutschen öffentlich-rechtlichen Sender, muss ich sagen, die sind alle miteinander erste Sahne. Lauter großartige Musiker, die jedes Mal, wenn ich es dann irgendwo nebenbei höre, denke ich mir jedes Mal, großartige Musiker, die eigentlich viel mehr machen sollten und viel mehr auf eigene Faust unternehmen sollten. Naja, da hat es eine deutschsprachige Big Band oder eine deutsche Big Band gemacht und nicht zum Schaden der Hörer, würde ich sagen, der Hörerinnen.
Ja, gut. Aber jetzt würde ich sagen, Einleitung hatten wir nicht lange. Steigen wir doch jetzt mal in unseres Thema ein. Möchtest du nicht beginnen?
Okay, ich bin doch schon so aufgeregt, was du mir schenken möchtest. Ich werde trotzdem beginnen. Also, ich lege dir, mein alter Freund, zunächst einmal gleich wieder, langweilig wie ich bin, eine österreichische Band unter den Weihnachtsbaum. Ich muss noch kramen in meinem Geschenkekorb. Und da ist sie schon. Ich habe sie schon einige Male erwähnt. Es handelt sich um die aktuellste Scheibe von der österreichischen Band Shakes Do unter dem genialen Bassisten Lukas Kranzelbinder. Und die Scheibe ist ein Doppel-LP, heißt Heat. Ich habe sie live gehört im Frühjahr und bis heute ist es so, dass ich finde, dass es einer der gültigsten Jazzplatten dieses Jahres ist. Wie hat's da gefallen?
Also als ich die Liste gesehen habe von dir und eine österreichische Band drauf entdeckt, habe ich mir gedacht, oh Gott, schon wieder ein Österreicher. Weil letztes Jahr war ich ja nicht sehr angetan, das hat mich eher enttäuscht. Diesmal sind meine Erwartungen komplett enttäuscht worden, nämlich zum Positiven. Ich liebe dieses Album.
Cool.
Und ich wollte dich schon mal fragen, als erstes, gibt es den Scheiß auf Vinyl? Aber ich habe es gerade gesehen bei dir, es gibt es auf Vinyl.
Ja, und was für ein Vinyl ist auch noch, Stefan?
Es wäre so schade, wenn es das nur auf CD gäbe. Shake Stew Heat, tolles Album, hat wunderschöne chorartige Bläsersektionen da drauf. Mhm. Lieblingstitel I'm the Bad Wolf. Mhm. Wunderschön. Es ist jetzt, wenn man sie so in einem Stück hört, nicht alles so aufregend wie zum Beispiel I'm the Bad Wolf. Und dann gibt es ja noch andere Titel, die mir gut gefallen. Also man hätte vielleicht der Band ein bisschen mehr Mut gewünscht, ja, ein bisschen mehr ins Schräge zu gehen. Aber insgesamt ist es eine schöne Platte und ich werde mir die auch dann tatsächlich zulegen müssen.
Du tust ja gerade die Illusion zerstören. Du hast sie ja schon längst unter deinem Weihnachtsbaum liegen.
Ja, aber nur virtuell leider.
Also virtuell, na gut. Du, lass mich noch ein, zwei Worte dazu sagen. Der Lukas Kranzl, mich auch insbesondere zum Thema quasi, dürften mutiger sein. Der Lukas Kranzlbinder ist ja eigentlich ein Querverbinder in der österreichischen Jazz-Szene, der bei ganz, ganz vielen Formationen mitspielt. Jetzt aktuell gibt es übrigens gerade irgendeine Geschichte. Ich glaube, es ist nicht mehr ganz aktuell, aber mir ganz aktuell erst aufgefallen. Mit unserem wirklich schwer geschätzten Trompeter, dem Thomas Gansch, mit dem er irgendeine, Gansch ist ja in den letzten Jahren sehr, sehr stark auch, wie soll ich sagen, mit Volksmusik, mit der Fusion von Volksmusik und Jazz unterwegs, ist schon ewige Zeiten Volksmusik-Fan, mit No Ziel Brass ist er ja schon seit mehr als ein Jahrzehnt auf dem Thema unterwegs. Also jedenfalls gibt es da sozusagen ein interessantes Werk, das man sich anhören sollte. Er ist mit Mario Rom zum Beispiel in der Interzone, das ist ein Trio, am Schlagzeug ist da glaube ich der Herbert Birker, großartige Musik, die dann auch deutlich experimenteller ist, da sollst du mal was reinhören, Stefan. Und insbesondere mit Shakes Do haben sie sich eigentlich eher diesem Sound verschrieben, diesem etwas World Music-artigen, leicht exotischen Sound, wo sie eher grooven und daher sozusagen quasi gar nicht so sehr die Absicht haben, da ins abenteuerliche, komplexere hineinzugehen. Wobei, wenn ich mal die Soli von der Astrid Wiesinger, die jetzt in den letzten, glaube ich, anderthalb, zwei Jahren erst dabei ist, gebe.
Welches Instrument spielt die?
Die spielt das Alto-Saxophon, also das Alt-Saxophon. Und die Alte, Stichwort Alt, entschuldige, verzeiht mir da auch ihr da draußen, die Alte ist dermaßen gut drauf. Das ist ein Wahnsinn. Das ist so eine kreative Saxophonistin, wie sie überhaupt in den letzten Jahren, speziell im skandinavischen Bereich erinnere ich mich, aber eben auch in Österreich, großartige Musikerinnen, speziell auf den Blasinstrumenten ist. Und die Astrid Wiesinger ist für mich eigentlich fast ein einsamer Stern da oben. Mir fielen da ein paar andere auch noch ein, die in den letzten... Wurscht, aber die ist wirklich ganz, ganz großartig und blast sich die Seele aus dem Leib auf der Platte. Also hört da vielleicht nochmal rein, weil die ist auch sehr komplex in ihren Soli, die sie da spielt.
Ja, ich habe jedenfalls ein bisschen recherchiert und gesehen, dass Shake Stew schon mehrere Alben rausgebracht hat. Ich bin noch nicht dazugekommen, da reinzuhören, außer in das Live-Album, das 17 und 19 im Edinburgh und Bass und bei irgendeinem North Sea Jazz Festival aufgenommen worden ist. Das hat mir jetzt nicht so gepackt. Das Studio-Album, das neue, finde ich besser. Aber die anderen Studiosachen habe ich noch nicht gehört. Die kennst du wahrscheinlich, aber schon.
Der Golden Fang würde ich dir vielleicht ans Herz legen. Hör da mal rein, das ist ihre erste Platte gewesen, die sie übrigens auf Vinyl auch gegeben hat in ihrer Gold-Version. Wunderschön, aber leider Gottes schlecht gepresst. Andere Geschichte.
Ah, ja, andere Geschichte. Ja.
Jetzt bin ich schon ganz gespannt, Stefan.
Gut, also wir haben jetzt schon einen Bogen gespannt zum letzten Jahr, nämlich österreichische Band. Ich spanne jetzt einen zweiten Bogen, weil der Herr ist letztes Jahr auch schon vorgekommen. Ich hatte ihn auch in der Einleitung kurz schon einmal erwähnt. Desron Douglas, und das Album heißt Atalaya. Desron Douglas, amerikanischer Bassist. Warum der Bogen zum letzten Jahr? Ehemann von Brandy Younger. Und es gab auch ein Hafenbassisten-Album, ein Hafenbass-Album, das 2020, glaube ich, aufgenommen wurde und 2021 veröffentlicht. So, wie gefällt dir Desron Douglas? Hier, glaube ich, im Quartett oder im Quintett.
Also, insofern ist es sozusagen für mich eine total erfreuliche Weiterentwicklung, weil ich mich erinnern kann, du vielleicht auch, dass ich letztes Jahr gesagt oder zumindest gedacht habe, also das Beste an der Brandy Younger ist ihr Mann, der Desron Douglas, und das meine ich jetzt musikalisch selbstverständlich, weil der war sehr spannend. Also seine Bassläufe sind für mich immer sehr cool gewesen auf den Platten von der Brandy Younger. Und ich war neugierig, sozusagen quasi von dem später wieder was zu hören. Jetzt habe ich etwas von ihm, von dir unter den Weihnachtsbaum gekriegt. Es hat dann am Ende des Tages trotzdem ein bisschen einen zwiespältigen Eindruck hinterlassen. Spannende Musik. Er ist ein super genialer Bassist. Momentan wahrscheinlich einer der spannendsten Bassisten in der Szene. Spielt einen sehr, gleichzeitig sehr kraftvollen, prononzierten und trotzdem sehr melodischen Bass. Das hat mir sehr gut gefallen. Macht das auf der Platte Atalaya, genau.
Atalaya, ja.
Ja. Mhm. Was du ja den Shakes Du sozusagen ein bisschen abgewünscht hättest, nämlich sozusagen dann innerhalb des, also während des Stückes dann ins Komplexe hineinzugehen. Zumindest ist mir das immer wieder aufgefallen, sozusagen die Stücke fangen teilweise eingängig an, fast ein bisschen traditionell. Sehr Coltrane-esque ist er und wird dann aber teilweise eben sehr komplex und modal und free. Spannende Geschichte, aber zwiespältig insofern, weil ich mir dachte, okay, da muss ich mir dann während der Weihnachtsfeiertage, ich habe eh frei, mir ein bisschen mehr Zeit nehmen und mich noch genauer reinhören, weil beim ersten Mal reinhören ist es mir zumindest so gegangen, dass ich gesagt habe, na gut, überrascht mich jetzt nicht so extrem, weil ich in diesem Jahr so viel Zeitgemäßes gehört habe, auch im Jazz, dazu kommt später auch noch was von meiner Seite, was mich so richtig ab vom Hocker gehaut hat, dass der zumindest halt einen traditionelleren Zugang hat. Aber das ist ja zu Weihnachten durchaus auch legitim.
Mir ist es ähnlich gegangen, als ich das Album zum ersten Mal gehört habe. Und ich habe dann aber, ich wollte das eigentlich gar nicht auf die Liste tun, habe es aber dann ein zweites Mal gehört und habe mir dann entschieden, das ins Geschenkpapier zu verpacken. Mhm. Und beim dritten Mal habe ich mir dann gedacht, ja, das Album ist eigentlich gut. Er hat gearbeitet schon mit Pharoah Sanders, den wir heuer schon in der Sendung hatten. Er hat unter anderem auch mit Thomas Stanko gearbeitet. Und er ist jetzt aktuell in der Band von Ravi Coltrane. Und da hast du dann auch den Konnex zu dem, was du gesagt hast. Ja. Das ist Coltrane-eske. Kommt möglicherweise auch daher.
Naja, es gibt noch einen Konnex. Und wenn du dazu noch was sagen möchtest, dann sag es.
Weil sonst Nein.
Dann komme ich zu dem Konnex, den du da gerade ins Spiel gebracht hast, nämlich den werten Sir Thomas Stanko. Der hat nämlich was mit meinem nächsten Geschenk für dich zu tun, mein alter
so,
Freund.
So.
Ja, Überraschung. Und zwar schenke ich dir als zweites Plättchen, wobei, ja, ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht schenke ich dir beide. Weil sie beide irgendwie so spannend sind und einen Konnex zueinander haben. Aber ich schenke dir zunächst einmal vom Thomas Stanko ein Trio-Werk, das jetzt gerade wieder rausgekommen ist, und man sollte schnell zugreifen, wenn man sich dafür interessiert, weil das ist in einer sicher geringen Auflage, war jahrzehntelang vergriffen, ist aus dem Jahr 1975, eine, wie gesagt, Trio-Aufnahme von Thomas Stanko, dem Adam Markowitz und dem Czesław Bartkowski. wahrscheinlich alles Polen. Tomasz Danko ist ein Pole aus der genialen polnischen Jazz-Szene, die in dieser Zeit damals irrsinnig rührig war und großartige Sachen gemacht hat. Teilweise gerade in Österreich wahrnehmbar, weil wir trotzdem auch in der Zeit des Eisernen Vorhangs in der Kunstszene und in der Musikszene durchaus tolle Berührungspunkte hatten. Aber ansonsten glaube ich, also erstens einmal nicht so leicht zu bekommen und dann auch sehr rasch vom Markt verschwunden und jetzt wieder aufgelegt. Wie hat es da gefallen?
Mangels Hörmöglichkeiten, schwierig.
Du singst doch deinem Christbaum, also du hast es noch nicht gehört.
Du hast es noch nicht gehört. Christbaum. Nein, um ehrlich zu sein, also das Album ist weder auf den Streamingdiensten verfügbar noch auf YouTube. Man kann 30 Sekunden reinhören auf diesem Beer Family Homepage, die du mir gesagt hast. Damit hat man leider überhaupt keinen Eindruck davon. Ich weiß auch nicht, wo gibt's denn das Album jetzt gerade?
Naja, also zum Beispiel kannst du es auf JBC
dort gibt's das, okay.
Erwerben, genau. Oder eben bei der Beer Family selber, das ist auch irgendwie so ein Vertrieb.
Du hast ja durch diese Detail Musiker genannt, aber du hast den Albumtitel, glaube ich, nicht genannt, oder?
Naja, ich glaube, das war es dann auch schon wieder. Warte, lass mich nochmal die Platte ein bisschen herumwälzen. Nein, es ist tatsächlich so, in diesen wunderschönen 70er-Jahr futuristischen Buchstaben geschrieben, Tomasz Danko und Adam Makowicz Unit, was ja ganz lustig ist, die Adam Makowicz Unit besteht im Wesentlichen in diesem Fall aus dem Adam Makowicz. Und dann eben klein dazu featuring Czesław Bartkowski.
Welche Instrumente haben wir denn da außer der Trompete und dem Schlagzeug und wahrscheinlich ein Bass,
also
oder?
Der Czesław Bartkowski ist ein Drummer und der Adam Makowicz ist ein E-Pianist. Genau das ist eigentlich das Spannende dran. Es ist eine natürlich da vor sich hin plätschernde Musik. Also wenn ich sage, du hast von jedem Song sozusagen 20, 30 Sekunden gehört, dann hast du ja schon sehr viel davon gehört. Okay. Es plätschert in einer ähnlichen Weise eigentlich vor sich hin. Aber mir ist es damit ähnlich gegangen wie dir mit der Atalaya von Desmond und Douglas. Wenn du das länger hörst, du kommst so richtig in die Groove hinein. Und das ist so eine wunderschön spärliche, sparsame Platte. Für mich ganz, ganz starke Anklänge an die Fusion, die frühe Fusion-Zeit von Miles Davis. Und das Danko spürt das so. Sehr, sehr, ich finde, er spürt wie der europäische Miles Davis. Kann man mögen, kann man nicht mögen, hat aber was sehr, sehr Elegisches. Das ist genau das, was ich von unseren Jazzmusikern aus dieser Zeit hinterm Eisernen Vorhang so immer so geliebt habe. Wir haben vor kurzem, hast du mich gebracht, auf Energit. Die sind dann zwar noch deutlich stärker Fusion-mäßig. Dieses Trio ist eigentlich eher modal unterwegs, finde ich. Aber dieses, wie soll ich sagen, dieses Elegische, das die Hunde da in dieser Zeit auf ihre Platten gepresst haben, das ist einfach für mich sehr, sehr einnehmend. Und ich kann es dir echt nur empfehlen. Ich werde sie dir dann auch echt unter den Christbaum legen, in der Hoffnung, sie wieder zurückzukriegen. Und hör dann mal rein.
Gut. Aber vielleicht gehen wir zur Alternative, weil die konnte ich natürlich hören.
Das ist schön.
Das ist bisher eine ganz andere Musik. Ja, die Music 81 von Tomasz Danko ich glaube, das war jetzt ein Quintett. Ne?
Genau, das war ein Quintett und ist nicht ganz 8 Jahre später entstanden, 1982. Und da ist es jetzt wirklich dieser klassische Polish Jazz, ist ja, glaube ich, in dieser Reihe entstanden. Ich habe sie immer, wie ich in den Jazz eingestiegen bin, ich glaube, es ging uns beiden so wenig wertgeschätzt, aber wenn es dann einmal einkehrt, dass diese Polish Jazz Kompendien, die damals gemacht wurden, das ist alles durchwegs großartige Musik.
Na gut, Polen hat eine lebendige Jazz-Szene. Ich glaube, überhaupt die größte in ganz Osteuropa. Ja. Also im damaligen Ostblock, unter Anführungszeichen. Ich kenne mich leider überhaupt nicht aus mit polnischem Jazz, aber das wäre mal eine Reise wert. Eine Recherchereise.
Unbedingt. Gut, ich meine, einer der großen Könige, nicht nur des polnischen, sondern des europäischen Jazz, ist der Tomasz Danko. Aber über den hinaus fiel mir auch nicht sofort eine andere Größe ein. Die hier vertretenen Herren am Piano, das Lavomir Kulpowicz,
Lass es lieber, wir sprechen so nur hin, nur alles falsch aus.
Sie zergehen einem auf der Zunge, wenn man sie spricht.
Ja,
aber bitte.
Genau.
Nein, aber das ist toll,
ja, tolle Musik. Ja. Das ist gute Musik. Wie soll ich es beschreiben? Ich glaube, es ist so eine Mischung aus Hardpop und mit modalen Einflüssen, so würde ich es einmal kurz beschreiben.
Ja. Und dann, wie soll ich sagen, durchaus auch sehr, sehr feinen Miles Davis-artigen Fusion-Einlagen, finde ich. Weil die Fusion von Miles Davis hat sich ja vom Jazzrock dieser Zeit, finde ich, extrem unterschieden, weil er wirklich Fusion gemacht hat zwischen Jazz und Rock und dabei sehr jazzig geblieben ist. Man kann es mögen oder nicht. Und ich finde, dass das dem Thomas Stanko mit seinem Quartett da auch ganz gut gelungen ist.
Das ist richtig. Ja, Thomas Stanko, kann man mal überlegen, eine eigene Sendung zu machen, aber da muss ich mich viel, viel einhören. Ich kenne den nur sehr peripher.
Dann verraten wir auch nichts mehr über ihn, weil gäbe es viel zu sagen. Es gibt eines der Werke, die eine Krone verdient hätten, sogar eine Krone hat, glaube ich, beim Penguin Jazz Guide, aber dazu später ein anderes Mal.
Okay. Na, wenn wir schon in der Vergangenheit herumwühlen, dann werde ich das nächste Album, das ich dir ausgesucht habe, jetzt auch aus der Vergangenheit herausziehen. Es handelt sich um eine Reissue, erschienen, ich glaube, auf Tone Poet. Also höchste Pressqualität. Und es geht um ein altes Album von Bobby Hutcherson namens Stick Up. Erschienen 1966 oder so. Im Umfeld von seinem bekanntesten Werk Dialogue. Stick Up, ja, mit dem Joe Henderson am Tenorsaxophon. Und ich glaube auch mit dem Cecil McBee am Bass. Herbie Lewis am Bass, Bill Higgins am Schlagzeug und McCoy Tyner am Klavier. Mhm. Kennst du das Album?
Naja,
kanntest du es bevor?
Ja, das war sozusagen quasi mein großes Ach und Weh mit dieser Platte, die du mir da unter den Christbaum gelegt hast. Ich habe sie nämlich bedauerlicherweise schon als CD.
Oh ja.
Und damit kenne ich sie auch gut. Und ich habe es als eine wirklich gut aufgelegte, ich glaube, das war auch eine von diesen Connoisseur-CDs, die Blue Note herausgebracht hat. Aber das ist auch schon das einzige Bedauerliche oder Traurige an dieser Platte, weil es ist eine großartige Einspielung, finde ich. Von den Einspielungen aus dieser Zeit vielleicht einer der konventionellsten, würde ich einmal sagen. Nicht weniger spannend, aber ganz, ganz tolle Musik. Sie hat mich zum Beispiel da veranlasst, sofort eine der letzten wenigen Platten, die ich nicht habe, mir zuzulegen, die dann erst später rausgekommen ist, nämlich die Spiral heißt sie, glaube ich. Genau. Erst 1979 rausgekommen, aber auch aus dieser Zeit, 68, glaube ich, aufgenommen. Einer der letzten, die mir aus diesen Blue Note-Zeiten von Bobby Hutcherson fehlen, weil er hat in der Zeit wirklich eine Platte nach der anderen gemacht, die einfach großartig waren, beginnend mit der Dialogue, die wir, glaube ich, eh schon mal besprochen haben. Und die Stick Up ist eine, die sozusagen quasi von der Qualität her in dieser großartigen Zeit am oberen Level schwimmt.
Schön. Soweit zu Bobby Hutcherson. Auch der wird möglicherweise mal eine ganze Sendung bei uns einnehmen.
Na, ich würde sogar sagen, fix, weil ich wollte jetzt auch gerade anfangen, da wie ein Narr näher einzugehen auf die Platten, weil das sind mindestens 5, vielleicht sogar 10 Platten aus dieser Zeit, die wirklich höchste Sahne sind. Und genau das sparen wir uns jetzt und heben wir uns für ein späteres Mal auf. Bin ich sehr dafür.
Genau, gut. Ja, dann gebe ich den Ball wieder zu dir zurück.
Na gut, und jetzt kommt für mich mein persönliches Highlight, das ich dir schenken möchte. Ich habe es ja schon gesagt, es gibt da noch Querbezüge. Ich erinnere mich, wie soll ich sagen, mit viel Bauchweh und großer Scham daran, dass mein Kommentar zur Ja, Jamie Branch am Anfang war die alte.
Ich habe es rausgeschnitten.
Bin ich dankbar. Ich muss es nicht jetzt nochmal sagen. Aber sie hat mir gerade noch gefehlt, sozusagen. Ich habe ein eher wirklich fast vernichtendes Urteil über die Jamie Branch abgegeben. Mich dann danach wenigstens als Sühne näher mit ihr beschäftigt und bin inzwischen ein ganz, ganz großer Fan von ihr geworden. Also ihre Platten Fly or Die, wo es ja Fly or Die 1, 2 und dann live gibt, alle natürlich inzwischen in meinem Besitz. Eine hast du mir ja geschenkt zu Weihnachten voriges Jahr. Also ich finde die Frau einfach super cool und habe mit großem Schmerz feststellen müssen, der ja auch dann gleich erzählt, dass die Jamie Branch leider Gottes 40-jährig heuer gestorben ist. Viel zu früh, aber sie hat uns noch ein großartiges Werk hinterlassen, das ich dir schenken möchte. Es ist nicht unter ihrem eigentlichen Namen erschienen, sondern unter dem originellen Titel Antelope. Gemeinsam eingespielt mit dem Jason Nasri an den Drums und den Synthesizern und produziert vom Jeff Parker, der, glaube ich, auch Gitarre und einige andere Dinge hier beisteuert. Und es handelt sich um den Namen Pink Dolphins.
Genau, Antelope ist eine Band-Kooperation, die es schon länger gibt. Pink Dolphins ist ja jetzt nur das letzte Album, das erschienen ist. Es gab 2018 schon eine EP namens Kudu und 2020 eine EP namens Tour Beats Volume 1. Volume 2 wird möglicherweise nie erscheinen. Jamie Branch ist verstorben. Wir haben ihr an ihrer gedacht schon irgendwann im Herbst. Ich glaube, es war im August, wie sie gestorben ist, Ende August. Und ich bin insofern auch sehr traurig, also nicht nur über das Schicksal an sich, sondern dass wir hier noch Musik erwartet hätten können, die wir nicht mehr bekommen jetzt.
Na boah, Alter, du sagst es. Also wenn man sich die Fly or Die 2, die live dann nämlich anhört, die das sozusagen, was sie die weiterentwickelt ist, dann kann man nur sagen, boah, ewig schade, da wäre genau was gekommen.
Antelope selbst ist ein Album, oder gerade dieses Pink Dolphins ist ein Album, das ich gern gehört habe, das mir aber auch ein bisschen zwiespältige Gefühle hinterlassen hat, weil du hast also diesen hypnotischen Beat, ja, auf dem sie da mit der Trompete so improvisiert und das macht sie natürlich gut, ja. Aber es erschöpft sich auch ein bisschen mit der Zeit. Also es hat mich noch nicht so gepackt wie dich.
Ich verstehe dich vollkommen. Weißt du, was mich gepackt hat? Mich hat es nämlich vielleicht mal gar nicht so sehr musikalisch gepackt, sondern mich hat es vom vielgerühmten Zeitgeist, der ja im Englischen auch so heißt, gepackt, weil es gibt wenige Platten, das beschäftigt mich in den letzten Monaten nämlich sehr intensiv, dass Musik ja immer auch Ausdruck des Zeitgeistes ist und widerspiegelt, wie die Menschen gerade so als Weltgemeinschaft sozusagen, was sie beieinander sind. Du kannst es kurios finden oder nicht, ich empfinde es ein bisschen so. Und da gibt es wenige Platten, finde ich, die diese Verlorenheit, in der wir uns insgesamt als Menschheit gerade befinden, ausgedrückt wird, wie in dieser Musik sie ist. Für mich stark out of this world, überhaupt wenn sie dann anfangen zu singen und so repetitiv irgendwo immer wieder auch Worte wiederholt und so, das hat mich auf eine Art und Weise vor den Kopf gestoßen, dass es sehr angenehm war, weil es so sehr, ich habe so sehr mitfühlen können mit ihr. Ich habe das Gefühl gehabt, ich verstehe diese Frau und ich verstehe, was sie machen möchte. Das hat mich sehr gepackt. Weniger musikalisch, sondern mehr im Herz.
Ich habe jetzt zufällig übrigens alle drei Fly or Die Alben kürzlich wieder gehört. Mhm. Ja, also es ist so wenig, was da übrig bleibt von ihr. Mhm. Woran sie gestorben ist, wissen wir bis heute nicht, oder?
Nein, keine Ahnung. Sie ist ja ein bisschen übergewichtig gewesen und bin mir nicht sicher, ob sie nicht auch Drogen genommen hat. Also vielleicht war es insgesamt einfach ein ungesunder Cocktail, den sie da irgendwo Oder ich traue ihr auch zu, dass sie Selbstmord begangen hat. Also das ist, weil sie schon mir ist sie sehr sensibel und fragil vorgekommen, trotz ihrer robusten Körperlichkeit. Ne?
Das ist richtig, ja. Tja, schade.
Ja.
Gut, dann wären wir schon beim letzten Album für heute. Das ist das dritte Album, das ich dir unter den Weihnachtsbaum lebe. Das hat mit Jazz jetzt ein bisschen weniger zu tun. Aber es ist nicht ganz unähnlich zur Idee, ja, was Antilopa betrifft.
Mhm, gebe ich dir recht.
Es ist ein Album, das nennt sich Consumed in Key und ist erschienen im Jahr 2022. Es ist ein Rework, ja, eines gewissen Richie Hawtin, der sich auf dem Album Plastic Man nennt, der 1998 als Techno-Musiker, DJ dieses Album aufgenommen hat. Und 2022 hat ein gewisser Chili Gonzalez, seines Zeichens kanadischer Pianist, das Ganze zum Anlass genommen, hat seine Klavierlinien drüber gelegt und es ist jetzt wieder veröffentlicht. Heißt Consumed in Key. Ditter.
Ja. Also wie soll ich sagen, es ist spannend. Ich meine, ich kann mir jetzt nicht, wenn ich jetzt bampert und deppert daherrede, nachdem ich gerade sozusagen quasi die Schrägheit der Platte Antilopa gelobt habe, dann wäre das irgendwie reichlich überheblich und auch ungerecht. Es ist eine spannende Musik auf jeden Fall. Und ich muss mir alle deine Platten wirklich noch einmal genauer zu Gemüte führen. Auch diese. Beim ersten Mal reinhören, und ich habe sie mir wirklich während der Arbeit einfach mal daneben laufen lassen. Und genau dafür ist es auch super cool gewesen. Also im Hintergrund so ein bisschen out of this world Sounds, möchte ich fast sagen, hinplätschern zu lassen, hat sich gut angefühlt. Aber für mehr war die gute Platte auch nicht tauglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist nicht so, dass ich, wie es mir bei anderen Platten dann oft geht, bei der Jimmy Branch beispielsweise definitiv, dass du sozusagen quasi plötzlich zum Arbeiten aufhören musst, weil du sagst, Moment mal, da muss ich aber genauer hinhören. Und bei der musste ich nicht genauer hinhören. Es hat gereicht, sie im Hintergrund plätschern zu lassen.
Es ist ein Album, ich würde sagen, für die Nacht. Ja? Wenn man so irgendwie schon im halb so im Einschlafen ist und die Musik so im einsamen Zimmer mit Kerzenschein oder so unterm Glas, was auch immer, hört, da passt es gut. Es ist nichts, wo ich jetzt eine große Konzentration brauche. Aber es ist für mich eine extrem beruhigende Musik. Ja. Und ich meine, es ist gar nicht negativ, wenn ich dabei einschlafe, schlafe ich dabei ein. Ist absolut okay. Insgesamt, und vielleicht darf ich jetzt schon rekapitulieren, was das Jahr 2022 betrifft.
Bitte gerne.
Hatte ich den Eindruck, dass das Jahr schwach war an guten Neuveröffentlichungen. Das war das Jahr 2020 und 2021 war da doch anders. Ich habe mir insgesamt relativ schwer getan, heuer überhaupt vernünftige Alben zu finden, die es auch wert sind, sie zu besprechen. Ich möchte nur noch zwei Beispiele geben. Es gab heuer das erste Soloalbum von Esbjørn Svensson. Mhm. Home S hat sie das genannt. Das ist 14 Jahre nach seinem Tod jetzt erschienen. Ist also irgendwann einmal in den Anfang der Nullerjahre aufgenommen worden. Es ist nicht besonders gut. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Dann gab es eine Reissue, oder kein Reissue, sondern erstmals auf Platte erschienen, ein Album, das 2012 das erste Mal auf CD kam, nämlich vom Roll von Joachim Kühn Quartett, Lifeline. Das hätte es fast auf die Liste oder auf die Geschenkeliste geschafft. Ich habe es dann doch verworfen zugunsten von Desron Douglas. Ja, und wahnsinnig mehr ist mir eigentlich nicht untergekommen an Jazz-Veröffentlichungen heuer, die es wirklich wert waren, hier zu besprechen. Es sei denn, wir haben es ohnehin schon in einer Sendung gehabt. Ja, das ist natürlich, kommt dazu als Ausschließungsgrund.
Also ich bin bei dir, wiewohl ich mir bewusst bin, dass es wahrscheinlich ein bisschen überheblich ist, aber ich würde sagen, ihr Lieben da draußen, seht uns nach, dass wir selbstverständlich einen subjektiven Einblick uns gönnen, gestatten, quasi auf die Jazzwelt. Aber aus dem Blick heraus geht es mir, Stefan, so wie es dir geht. 21 war deutlich spannender und nicht umsonst habe ich mich in diesem Jahr sehr, sehr stark mit dem Wiederentdecken der Prog-Rock-Zeit befasst und sogar mit dem Wiederentdecken des Synthie-Pops und einiger anderer Dinge. Vielleicht schweifen wir da mal noch einmal ab in irgendwelchen Sonderausgaben des Jazzgesprächs, aber davon später. Es ist auch nicht so ganz von ungefähr, finde ich, dass das Spannendste, was wir uns unter den Christbaum gelegt haben, am Ende des Tages heute vielleicht doch die Reissues sind, also zumindest was dein Paket betrifft, na, eigentlich auch bei meinem. Ich meine, es ist die Stango-Geschichten, die jetzt rauskommen, sind aus den 70er und 80er Jahren und ja. Der Bobby Hutcherson ist überhaupt aus diese 80er Jahren.
Ja, so ist es.
Es kommt nicht von ungefähr, dass jetzt einfach auch tolle Reissues rauskommen, übrigens nicht nur im Jazz-Bereich, sondern eben auch im weitesten Sinne im Pop- und Rock-Bereich. Es ist vielleicht wirklich ein bisschen eine Ratlosigkeit da, wie es weitergehen soll. In dem Punkt ist eigentlich der Desmond Douglas für mich das gültigste Beispiel, weil das ist ohne Zweifel ganz großartige Musik, aber zumindest beim ersten Mal reinhören, fegt es dich nicht so weg wie die Jimmy Branch.
Neu ist es nicht.
Es ist nicht neu, ja. Genau. Ja, ja.
Genau. Jo. Ich würde sagen, wir gehen in die Weihnachtsferien. Haben wir uns verdient?
Haben wir uns verdient? Ich will dich was fragen, mein lieber Stefan. Mir ist nämlich eingefallen, ich würde gerne das ein oder andere Mal, bevor wir dann zu deinen Hinweisen kommen, üblicherweise vielleicht so einen technischen Einwurf machen. Wenn sich's ergibt, sozusagen, heute würde sich's ergeben, so ein bisschen abseits der musikalischen Bewertung und der Bewertung von Musik, der Bewertung von unserem geliebten Vinyl. Da fiel mir nämlich konkret etwas ein, was ich gerne loswerden wollte. Und wenn es nicht passt, kannst du es ja daher auch dann rausschneiden. Nämlich im Konkreten hatte ich vor kurzem bei einer Plattenbörse in Wien ein Gespräch mit einem sehr, sehr sympathischen Deutschen, Verkäufer, dem ich auch sehr viel abgekauft habe. Und der hatte unter anderem auch eine sehr, sehr spannende Platte mit farbigem Vinyl. Es war eine ganz großartige Geschichte. Mir fällt jetzt nicht mehr ein, was es ist. Ich liefere das vielleicht nach. Und ich sage dann zu dem, naja, du, ich muss dir ehrlich sagen, das mit dem farbigen Vinyl, da habe ich bis jetzt nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und er hat dann irgendwie so, der war sehr nett, aber leicht zu bissant, dann nur so bemerkt, naja, schwarzes Vinyl ist auch gefärbt. Und warum sollte jetzt sozusagen deswegen farbiges Vinyl schlechter sein? Also ihr Lieben da draußen, glaubt meinem Ratschlag bitte trotzdem. Und zwar aus folgendem Grund. Ich hätte ihm nämlich eigentlich auch entgegnen sollen, lieber Freund. Wenn du in Physik aufgepasst hättest, dann wüsstest du, dass es selbstverständlich zwischen den unterschiedlichen Farben Unterschiede gibt. Es ist nämlich jede Farbe chemisch komplett anders zusammengesetzt. Sonst würde man Farben ja gar nicht zusammenbringen. Ich weiß jetzt nicht, ob es an dem liegt. Faktum ist, dass sozusagen die Mischung der Farbe Schwarz und Vinyl vielleicht auch deswegen, weil da die natürlichen Anteile im Vinyl möglicherweise schon schwarz sind, keine Ahnung. Das funktioniert, glaube ich eher nicht, aber das funktioniert auf jeden Fall brauchbar. Und farbiges Vinyl ist jede zweite Platte eine hagelige Geschichte. So viel zu dem Thema.
Gut, bis vielleicht meistens einfach noch dazu. Weißes Vinyl klingt wirklich schlechter und zwar durchgehend. Mhm. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich auch an der Zusammensetzung. Und beim farbigen gebe ich da grundsätzlich recht, aber es gibt immer wieder Ausnahmen. Also das farbige Vinyl ist heute nicht mehr per se schlechter als das schwarze. Mhm. Ich glaube, da hat man einiges verbessert in der Herstellungstechnik. Musste man auch, weil es gab ja noch nie so viel farbiges Vinyl wie heute. Und wenn jede Special Edition in einem farbigen Vinyl rauskommt, dann hört sich das irgendwann auf, dass man das verkaufen kann, wenn das immer schlechter klingen sollte.
Ich gebe da recht, wobei ich in der letzten Zeit das Glück oder das Pech hatte, nämlich sogar in zwei Fällen, sowohl der schwarze als auch dann die farbige Ausgabe eines Reissues in der Hand zu haben. Und da war es wieder, hat mir das bestätigt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Die farbige Schallplatten, also die schwarze Schallplatte, das schwarze Vinyl war einwandfrei und die farbige hat ein Hintergrundgeräusch gehabt, ein ständiges.
Sagen wir es einmal so, wenn die Farbe schön ist und ihr könnt euch das leisten, dann kauft sich die schwarze zum Anhören und die farbige zum Abschauen. Und lasst vielleicht die Finger von den Picture Discs.
Ja.
Okay. Ja, dann, bevor wir jetzt enden, darf jetzt noch meine Hinweise loswerden, die halt einfach sein müssen.
Ich bitte darum.
Ihr hört uns direkt im Internet ohne jegliche Streamingdienste und auf der Homepage, also auf unserer Homepage, das ist eine Subpage von letscast.fm, dort einfach das Jazzgespräch suchen. Findet man alle Episoden, kann man frei hören, kann man auch uns was schreiben. Würden uns einmal freuen, wenn wir mal irgendein Feedback bekommen. Das Gleiche ist auf meinmusikpodcast.de zu finden. Und wer Streamingdienste bevorzugt, kann das über Apple Podcasts machen oder über Spotify. Und auf Spotify haben wir auch immer eine passende Playlist. Und diese Playlist beenden wir heute mit der Jazzrausch Big Band und Ihr Kinderlein kommet. Baba.
Baba und frohe Weihnachten.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.